Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Stundensendung aus Bukarest. Ich heiße Alex Gröblacher und danke Ihnen, dass Sie auch heute mit dabei sind. Gleich schalten wir über zum Funkjournal und dann gibt es unsere diensttäglichen Fixpunkte. Heute geht es eher gehoben zu. In der Feature-Reihe Enzyklopädie beleuchten wir nämlich zuerst ein kulturgeschichtliches Thema. In der Musikecke ist später Klassik dran und abschließend haben wir die Rubrik Kulturidentität vorbereitet. Wir wünschen Ihnen eine Sendung mit vielen informativen Inhalten, aber auch gute Unterhaltung und beginnen schon mit den Nachrichten.
Funkjournal.
Die rumänisch-orthodoxe Kirche feiert heute 100 Jahre seit ihrer Erhebung zum Patriarchat. Laut Patriarch Daniel ist dieses Jubiläum nicht nur eine Feier der Vergangenheit, sondern auch ein Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber den Vorfahren und ein Gedenken an die Rolle der Kirche im Leben des rumänischen Volkes. Die rumänische Patriarchie war in diesen 100 Jahren ein unerschütterliches Licht des Glaubens und der nationalen Einheit, so Patriarch Daniel. Experten erinnern daran, dass die Patriarchie am 4. Februar 1925 in einem historischen Kontext gegründet wurde, der von der großen Vereinigung von 1918 geprägt war, durch die alle historischen rumänischen Provinzen in einem einzigen Nationalstaat vereint wurden. Der Chef des rumänischen Senats, Ilie Bolojan, hat in Bukarest mit seiner Landsfrau, Roxana Mânsatu, der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, über die wichtigsten europäischen und nationalen Prioritäten diskutiert, mit Schwerpunkt auf Bildung, Arbeitsmarkt, soziale Kohäsion und Verwaltung europäischer Mittel. Ein zentrales Thema war dabei die Entwicklung der dualen Ausbildung, die für die Bewältigung des Fachkräftemangels in strategischen Bereichen unerlässlich ist. Zudem wurde über die Verbesserung der Möglichkeiten für rumänische Studierende diskutiert, internationale Bildungsprogramme über die Allianzen europäischer Universitäten zu nutzen. Ein weiteres wichtiges Thema war die Unterstützung der Wirtschaft durch Bürokratieabbau und Vereinfachung der Vorschriften, ein zentrales Anliegen auch auf europäischer Ebene. Die rumänischen Parlamentarier konzentrieren sich heute auf die Entwürfe für den Staatshaushalt und den Etat der Sozialversicherungen. Von den über 1000 eingereichten Änderungsanträgen stammt die Mehrheit von der Opposition und wird nun in einem beschleunigten Verfahren in den Fachausschüssen behandelt. Finanzminister Táncsors Barna erklärte, dass der Haushaltsentwurf der Regierung auf Ausgabenkürzungen und der Förderung von Investitionen basiert, mit einem Rekordbudget von 150 Milliarden Lei, umgerechnet etwa 30 Milliarden Euro, um das Defizitziel von 7% der Wirtschaftsleistung einzuhalten. Der von der Regierung Ende letzter Woche verabschiedete Haushaltsplan beruht auf einem Wirtschaftswachstum von 2,5% und einer durchschnittlichen Inflationsrate von 4,4%. Eine europäische Verteidigung ohne die USA werde nicht funktionieren, so NATO-Generalsekretär Mark Rutte nach einem informellen Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs zum Thema Verteidigung in Brüssel. Rutte betonte die Bedeutung der NATO-EU-Partnerschaft und bezeichnete die transatlantische Verbindung als Grundlage der europäischen Sicherheit. Der ehemalige niederländische Premierminister sprach sich zudem für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben und der Rüstungsproduktion aus. Der rumänische Präsident Klaus Johannes erklärte unter anderem, dass die Verteidigungsindustrien der EU-Staaten enger zusammenarbeiten müssten, und bekräftigte, dass Rumänien die Idee einer eigenständigen europäischen Verteidigung nicht unterstütze. Details folgen nach den Meldungen. US-Präsident Donald Trump empfängt heute den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu zum ersten Besuch eines ausländischen Regierungschefs nach Trumps Rückkehr an die Macht im Weißen Haus. Die Gespräche finden in einem sensiblen Moment der Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über die zweite Phase des Waffenstillstandsabkommens im Gaza-Krieg statt. Ein Kompromiss zwischen dem extremistischen Flügel der israelischen Regierung, der den Krieg in Gaza fortsetzen will, und der US-Regierung, die sich nachdrücklich für die Freilassung aller Geiseln und ein Ende des Krieges einsetzt, scheint möglich, berichten israelische Medien. Als Kompromiss könnte das sogenannte Tunesien-Modell gelten, als in den 1980er Jahren die Spitzenleute der palästinensischen Befreiungsorganisation ins Exil nach Tunis geschickt worden, wobei ihnen im Gegenzug das Leben und die Fortführung der Organisationsstruktur garantiert worden. Nach diesem Modell könnte der extremistische Flügel der israelischen Regierung einem Waffenstillstand in Gaza und einer lediglich symbolischen Niederlage der Hamas zustimmen. Deren Führung würde nicht eliminiert, sondern ins Exil geschickt. Soweit die Meldungen.
Sie hören das Funkjournal von Radio Rumänien International. Die EU-Staaten wollen ihre Verteidigungsbudgets aufstocken. Dazu hören Sie einen Beitrag von Stefan Stoika. Ich bin Florin Lungo und bringe Ihnen die deutsche Fassung seines Beitrags. Angesichts eines drohenden Krieges an ihren Grenzen und eines unberechenbaren Staatschefs im Weißen Haus, der nach Ansicht der einen ein Transaktionist, nach Ansicht der anderen ein Transitionalist und nach Ansicht der meisten beides ist, kann sich die Europäische Union nicht den Luxus leisten, Fragen der Verteidigung und der gemeinsamen Sicherheit ganz nach unten auf die Tagesordnung zu setzen. In Brüssel kamen die Staats- und Regierungschefs der Union zu einem informellen Treffen zusammen, das genau diesem Thema gewidmet war. Sie forderten nicht nur eine Aufstockung der Verteidigungshaushalte der Mitgliedstaaten, sondern auch die Finanzierung gemeinsamer Projekte aus Gemeinschaftsmitteln. Die Finanzierung und die Zusammenarbeit auf Ebene der Europäischen Union könnten die Haushaltszwänge ausgleichen, die es einigen Mitgliedstaaten derzeit nicht erlauben, mehr Mittel für die Verteidigung bereitzustellen. Auf diese Weise könnten die Unterschiede in der Produktion der Verteidigungsindustrie beseitigt werden, so dass das, was in der Europäischen Union produziert wird, das heißt Ausrüstung und Munition, in allen Mitgliedstaaten verwendet werden kann. Der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis, der an den Diskussionen teilnahm, betonte, dass es in dieser ganzen Debatte sehr wichtig sei, die NATO-Mitgliedschaft vieler Mitgliedstaaten der Union nicht aus den Augen zu verlieren. Rumänien, so betonte er, akzeptiere nicht die Idee einer separaten europäischen Verteidigung oder parallel zu dem, was wir in der NATO tun, da dies nicht funktionieren könne. Die gemeinschaftliche Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich darf sich nach Ansicht der meisten EU-Staats- und Regierungschefs nicht mit der Rolle der NATO überschneiden, die als wichtigster Akteur der transatlantischen Sicherheit angesehen wird. Der zu den Gesprächen eingeladene NATO-Generalsekretär Mark Rutte erklärte, dass die europäische Verteidigungsindustrie unabhängig von den Lösungen wachsen müsse, und die wichtigste Lösung sei die Aufstockung der Budgets. Im Moment bewerten wir die Lücken, die wir in der europäischen Verteidigung haben. Wir sehen, wo wir stehen und wo wir hinkommen sollten. Und von hier aus werden wir Ziele festlegen. Wir werden auch entscheiden, wie viel die Verbündeten für die Verteidigung bereitstellen sollten. Aber es werden weit mehr als 2% des Bruttoinlandsproduktes sein, sagte Mark Rutte. Im Kapitel über das Beschaffungswesen war der französische Präsident Emmanuel Macron der einzige, der sich für eine exklusive oder vorrangige Beschaffung durch die Europäische Union aussprach. Diese Position würde einen großen Teil der amerikanischen Lieferanten in Zukunft ausschließen, daher die Zurückhaltung der Mitgliedstaaten, die die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten nicht belasten wollen, insbesondere unter den derzeitigen Bedingungen der globalen Unsicherheit, so der Korrespondent des öffentlich-rechtlichen Senders in Brüssel. Die Vereinigten Staaten sind ein Verbündeter innerhalb der NATO und haben bisher den größten Teil der Last der Ausrüstung des Bündnisses getragen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte schlug vor, dass die europäischen Bündnisstaaten mehr und mehr von dieser Last übernehmen sollten, und zwar nicht nur in Form von Ausgaben für die NATO, sondern auch in Form von Hilfe für die Ukraine. Bei dem Treffen mit der nationalen Presse erinnerte Präsident Klaus Iohannis daran, dass Rumänien trotz des hohen Defizits im vergangenen Jahr ein beträchtliches Wirtschaftswachstum verzeichnen konnte und dass es auf dieser Grundlage auch möglich war, den Verteidigungshaushalt auf 2,5% des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen, was unter den EU-Staaten beispielhaft ist.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit unserem zweiten aktuellen Beitrag. Die rumänisch-orthodoxe Kirche feiert am 4. Februar ein Jahrhundert seit ihrer Erhebung zur Patriarchie. Die Idee der Erhebung zur Patriarchie entstand bereits einige Jahrzehnte zuvor, nachdem die rumänisch-orthodoxe Kirche im Jahr 1885 autokephal geworden war. Sie wurde jedoch erst nach der großen Vereinigung von 1918 verwirklicht, als die Kirche 14 Millionen Gläubige zählte und 5 Metropolien sowie 18 Eparchien umfasste. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kamen die mehrheitlich rumänisch besiedelten Gebiete, die zuvor unter der Herrschaft der benachbarten multinationalen Imperien, des zaristischen Russlands und der österreichisch-ungarischen Monarchie standen, unter die Autorität Bukarests, Bessarabien im Osten, Bukowina im Nordosten, Siebenbürgen im Zentrum, das Banat Krishana und die Maramuresch im Westen. Der Gründungsakt des rumänisch-orthodoxen Patriarchats wurde in der Synodssitzung am 4. Februar 1925 verlesen und einstimmig von den Mitgliedern genehmigt. Anschließend wurde er auch vom Parlament verabschiedet. Im selben Monat wurde das Gesetz und das Organisationsstatut der rumänisch-orthodoxen Kirche verabschiedet, durch das der primäre Metropolit Miron Krister zum Patriarchen ernannt wurde. Er sandte Mitteilungen an das ökumenische Patriarchat und die anderen Schwesterkirchen der Orthodoxie. Der ökumenische Patriarch Basil III. Erkannte die rumänische Patriarchie am 30. Juli 1925 offiziell an und die Amtseinführung von Miron Krister als Patriarch fand am 1. November desselben Jahres statt. Zudem gibt es Millionen von rumänisch-orthodoxen Gläubigen in der westlichen Diaspora, in Westeuropa und Nordamerika, die von Priestern aus Rumänien geistlich betreut werden. Bei der letzten Volkszählung in Rumänien im Jahr 2021 gaben fast 16,4 Millionen Menschen ihre Religionszugehörigkeit an. Davon erklärten sich 85,3% als orthodox, 4,5% als römisch-katholisch, 3% als reformiert und 2,5% als pfingstlerisch. 0,7% der Rumänen bezeichnete sich als griechisch-katholisch. 0,9% der Befragten gaben an, keiner Religion anzugehören oder atheistisch bzw. agnostisch zu sein.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Die Festung Tigina am Ufer des Dniestro in der Ukraine ist eine moldawische Festung aus dem 15. Jahrhundert, aus der Zeit Stephans des Großen. Sie wurde ursprünglich aus Erde und Holz gebaut, um die Furt des Dniestro vor den Tataren zu schützen. Mehr über die Geschichte und die Entwicklung der Festung im Laufe der Zeit erfahren Sie in einem Beitrag verfasst von Eugen Kojokariu und Jon Puikan. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Die Erdfestung Tigina war wahrscheinlich rund- oder halbkreisförmig und verfügte über einen Verteidigungsgraben. Die Wohnungen rundherum waren aus Holz gebaut, wie archäologische Ausgrabungen gezeigt haben. Die Zitadelle wurde vom moldawischen Herrscher Petru Rarisch wieder aufgebaut und 1538 vom türkischen Sultan Suleiman dem Prächtigen erobert, der sie zur Residenz der türkischen Raja, einer Verwaltungseinheit des Osmanischen Reiches, machte und den Namen in Bender, Flusshafen oder Anlegestelle, änderte. In dieser Zeit wurde die Zitadelle aus Stein wieder aufgebaut und vergrößert und 1541 fertiggestellt. Danach erlebte die Festung ein turbulentes Schicksal und fiel bis 1812 unter die Herrschaft des Russischen Reiches, als sie ihre frühere strategische Bedeutung zu verlieren begann. Reiseleiterin Christina Russ erzählt uns von der Festung Tigina und ihrer Geschichte.
Sigur, surse sunt foarte multe și chiar diferă informația în funcție.
Natürlich gibt es viele Quellen und auch die Informationen unterscheiden sich je nach der Herkunft des Reiseleiters, der mit uns spricht. Ist es ein Reiseleiter vom linken Dniester-Ufer, also aus Transnistrien, wird er eher sagen, dass es sich um eine Festung handelt, die von Suleiman dem Prächtigen erbaut wurde. Ich ziehe es aber vor, zu glauben, dass es sich um eine der Festungen handelt, die von Stephan dem Großen und Heiligen erbaut wurden. Und wir können diese Tatsache mit den Informationen argumentieren, die bestätigen, dass Stephan der Große zur Verteidigung der Grenzen im östlichen Teil von Moldawien Verteidigungsfestungen am rechten Ufer des Dniestro errichtete. Dazu gehören weitere Festungen wie Hotin, Soroka, Tigina und Cetatea Albe, die Weiße Festung. Von diesen vier Festungen, die Stephan der Große am rechten Ufer des Dniestro zu Verteidigungszwecken errichten ließ, und die heute von den Behörden der Republik Moldawien kontrolliert werden, ist nur noch Soroka erhalten. Um auf die Geschichte der Festung von Tigina zurückzukommen, wie ich bereits sagte, kam der erste Befehl zum Bau der Festung von Stephan dem Großen, obwohl es der Großvater von Stephan dem Großen, Alexander der Gute, war, der die Stadt Tigina zuerst erwähnte. Dann baute Stephan der Große die Festung und Petru Rarisch versteckte sie mit Steinen. Im 16. Jahrhundert eroberte dann Suleiman der Prächtige die Stadt. Und mit jeder Eroberung und mit jedem wechselnden Herrscher ist es nur natürlich, dass sich Veränderungen ergeben. So sieht die Festung heute nicht mehr genau so aus wie zur Zeit Stephans des Großen. Dennoch ist die Festung Teil der Route auf den Spuren von Stephan dem Großen Heiligen. Die Festung wurde aus Kalkstein mit Sand, der mit Eiern und Tierfellen vermischt war, gebaut. Damals gab es keine anderen Baumaterialien, aber diese Baustoffe waren fest und qualitativ so gut, dass die Mauern der Festung bis heute erhalten geblieben sind. Einige Bauten auf dem Gelände der Festung haben bis heute nicht überlebt, da die Festung bis vor kurzem nur militärischen Zwecken diente und erst im 21. Jahrhundert ihre Tore für Touristen öffnete. Außerdem wurde in den letzten Jahren der Park am Eingang der Festung angelegt. Es gibt vier Verteidigungstürme. Die Festung ist auf drei Seiten von einem Kanal umgeben, der leer war und nie mit Wasser gefüllt wurde, um zu verhindern, dass Feinde leicht in die Festung eindringen konnten. Auf der anderen Seite befand sich das Ufer des Flusses Dniestro. Da die Festung am Ufer des Flusses gebaut wurde, war sie immer ein sehr günstiger Ort für den Handel. Im Mittelalter kamen die Händler vom Schwarzen Meer über die Dniester zur Festung. Und in einem der Räume der Festung wurde ein Markt organisiert, zu dem Händler aus der ganzen Welt kamen. Die einheimischen Führer erzählen, dass es auch Kirchen oder religiöse Kultgebäude verschiedener Völker gab, die zum Handel in die Festung kamen. Und sie erzählen uns, dass es auch eine armenische und eine griechische Kirche gab. Sie sagen auch, dass es sogar eine Moschee gab. Bis jetzt gibt es keine Ruinen, die diese Tatsachen beweisen. Also müssen wir uns auf ihr Wort verlassen. 4 Festungen wurden vom moldawischen Herrscher Stefan dem Großen als Verteidigungspunkte entlang des Dniester gebaut. Wie gesagt, Soroka Tigina, Hotin und Cetatea Alba, die einen Ausgang zum Schwarzen Meer hat. Die Geschichte dieser Festungen und ihrer Territorien war in der jüngeren Geschichte nach 1812 sehr turbulent. Christina Rus erzählt uns mehr über diese Geschichte.
Cetatea Albă, ca și Cetatea Hotin, sunt cetăți la fel construite pe malul dreptul.
Die Weiße Festung, Cetatea Albă und Hotin sind Festungen, die auf Befehl Stephans des Großen am rechten Ufer des Flusses Nestru errichtet wurden. Heute befinden sich diese beiden Festungen nicht mehr in der Republik Moldawien. Und das geschah nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Gebiete aufgeteilt wurden. Um besser zu verstehen, warum dies geschah, werde ich ein wenig in die Geschichte zurückgehen. Im Jahr 1812 wurde unser historisches Moldawien anhand der natürlichen Grenze des Flusses Prut in 2 Teile geteilt. Diese Teilung der Territorien ist das Ergebnis des russisch-türkischen Kriegs und des Krieges zwischen dem Osmanischen Reich und den rumänischen Ländern. Und als die rumänischen Länder den Krieg verloren, mussten sie dem Osmanischen Reich etwas abtreten. Im selben Jahr 1812 verliert das Osmanische Reich den Krieg gegen das Russische Reich. Und auch hier musste das Osmanische Reich den Russen etwas abgeben. Und in Bessarabien beginnen die Investitionen des Russischen Reiches. Das Russische Reich braucht eine Stadt, die es zu einer regionalen Hauptstadt machen kann, um die Kontrolle über das gesamte Gebiet zu erleichtern. So entscheiden sie sich für Chișinău, das bis dahin ein recht kleines Dorf war. Der Erste Weltkrieg, viele europäische Länder ändern ihre Grenzen. Und dann, in dieser außergewöhnlichen Zeit der Revolution, schaffen es die Russen nicht, schnell genug zu handeln. Aber sie erkennen, dass sie ein Stück Land verloren haben, in das sie die letzten 100 Jahre investiert hatten. Von Bessarabien, das gerade Teil der Sowjetunion geworden war, nehmen sie auch das Meer, wo wir die Weiße Festung haben, Cetatea Albă, und die Nordbukowina, wo wir die Festung Hotin haben. Und so verlieren wir die Kontrolle über diese beiden Festungen, die Festung Hotin und die Weiße Festung, die heute in der Ukraine liegen.
Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Im Jahr 2024 zählte die rumänische Hauptstadt fast 2 Millionen Übernachtungen, hauptsächlich durch Geschäfts- und Veranstaltungstourismus. Laut dem Nationalen Institut für Statistik blieb die Zahl der Übernachtungen über das gesamte Jahr hinweg konstant. Ein Zeichen für die ganzjährige Attraktivität Bukarests. Heute geht es also kreuz und quer durch die rumänische Hauptstadt. Dazu ein Bericht von Stefan Baciu. Viele Besucher zieht es in die Altstadt von Bukarest, fasziniert von ihrer Geschichte, aber auch von den zahlreichen Terrassen und Restaurants. Dan Angelescu, ein erfahrener Gastronom, kennt die Gäste der Stadt bestens. Wir haben ihn gefragt, was das alte Zentrum Bukarests so besonders macht. Erstens bietet die Altstadt von Bukarest Unterhaltung, Geschichte und erstklassige Unterkünfte. von Boutique bis Fünf-Sterne-Hotels. Dazu kommen ausgezeichnete Restaurants mit köstlichem Essen und deutlich niedrigeren Preisen als in vielen anderen Ländern. Zweitens das Nachtleben. Die Stadt pulsiert. Zudem begeistern historische Gebäude aus dem 19. Jahrhundert mit ihrer außergewöhnlichen Schönheit. Wer einen Blick auf die Balkone in der Altstadt wirft, wird von der kunstvollen Schmiedearbeit dieser Epoche fasziniert sein. Die Altstadt, begrenzt von der Calea Victoriae, dem Universitätsplatz und dem Uniri-Platz, beherbergt zahlreiche historische Gebäude und Plätze. Unweit des Nationalmuseums für rumänische Geschichte steht die Stavropoleos-Kirche, das letzte erhaltene Bauwerk des gleichnamigen Klosters aus dem Jahr 1724. In der Nähe des Uniri-Platzes finden sich zudem die Ruinen des fürstlichen Hofes aus dem 16. Jahrhundert. Hier steht auch die älteste Kirche Bukarests, die 1558 von Mircea Ciobanul, dem Herrscher der Walachei, erbaut wurde. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Fürstenhofkirche durch Brände und Kriege beschädigt, doch stets wieder aufgebaut. Heute ist sie ein wertvolles Beispiel feudaler und religiöser Architektur, das in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben ist. Auf dem Gelände des Fürstenhofs befindet sich zudem das Gasthaus Manuk, das Anfang des 19. Jahrhunderts errichtet wurde und noch heute Reisende beherbergt. Abschließend fragten wir Dan Angelescu, welche die meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der rumänischen Hauptstadt sind. An erster Stelle steht der Parlamentspalast. In letzter Zeit verzeichnen wir auch ein steigendes Interesse am Frühlingspalast, der ehemaligen Residenz von Nicolae Ceaușescu. Zudem werden Museen wie das Bukarester Stadtmuseum häufig besucht. Auffällig ist, dass ausländische Touristen nicht nur zu Konzerten und Fußballspielen kommen, sondern auch, wenn sie Rumänisch sprechen, Theateraufführungen in Bukarest besuchen. Und natürlich zieht das George Enescu Festival für klassische Musik, das dieses Jahr am 24. August beginnt, ebenfalls viele internationale Gäste an.
George Enescu, care începe în 24 August anul acesta.
Wer die Geschichte der rumänischen Hauptstadt entdecken möchte, sollte das Bukarester Stadtmuseum besuchen. Es liegt in der Altstadt nahe dem Universitätsplatz, wo sich die Universität Bukarest und das Nationaltheater befinden, sowie ein ikonisches Hotel, das in vielen Reiseführern abgebildet ist. Das Museum ist im Schuzu-Palast untergebracht, einem vergleichsweise kleinen Gebäude, das von den umliegenden Hochhäusern überragt wird. Errichtet wurde der Palast 1833 von der Familie Schuzu und erlangte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Berühmtheit durch die hier veranstalteten Bälle und Karnevals. 1932 ging das Gebäude in den Besitz einer Bank über, bevor es an die Stadt Bukarest übergeben wurde. Seit Januar 1959 dient der Schuzu-Palast als Stadtmuseum von Bukarest.
Sie hören Radio Rumänien International.
Und weiter geht es bei Radio Rumänien International mit klassischer Musik. Der Komponist und Pianist Radu Paladi wurde 1927 in Storoschinez, einer Stadt auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, geboren. Er ist 2013 im Alter von 86 Jahren gestorben. Aus seinem für die rumänische Musikgeschichte repräsentativen Werk haben wir zunächst einen Auszug aus dem Klavierkonzert in C-Dur, dritter Teil, Toccata Vivo, der im Juni 2021 vom Sinfonieorchester der Württembergischen Philharmonie Reutlingen mit dem Dirigenten Eugen Zigan am Pult und dem Pianisten Olivier Trintl als Solisten aufgenommen wurde, ausgewählt. Thank you.
Nach dieser diskografischen Sequenz laden wir Sie ein, einen Auszug aus Radu Paladis Violinkonzert in E-Moll, erster Teil Largo Allegro, in der Vision der Künstlerin Nina Carmon mit dem bereits erwähnten Sinfonieensemble der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, ebenfalls mit dem Dirigenten Eugen Zigan am Pult zu hören, ein Druck aus demselben Jahr 2021 für dasselbe Musikalbum.
Sie hören Radio Rumänien International.
Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Sie hören das deutsche Programm von Radio Rumänien International. Die Jahreswende bietet Anlass zur Bilanz. Wir schauen auf ein recht kompliziertes und volles Jahr 2024 zurück. Zeitgleich aber blicken wir hoffnungsvoll auf das Jahr 2025, von dem wir uns wünschen, dass es besser als sein Vorgänger ausfallen wird. Vor allem aber wünschen wir uns Gesundheit, Stabilität und Frieden. Und das wünschen sich auch die Vertreter der verschiedenen Institutionen in Temeschwar, im Banat und Rumänien, die ihre bedeutendsten Projekte für 2025 ansprechen. Sie hören die Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen, heute mit dem vierten Teil des Beitrags von Adrian Ardelan von Radio Temeschwar.
Die forumsnahe Adam-Müller-Guttenbrunn-Stiftung in Temeschwar startete 2024 einen Aufruf. Die betagten Personen der Gemeinschaft sollen die in den Sozialeinrichtungen noch freien Plätze beantragen und die angebotenen Dienste nutznießen, sagt der Geschäftsführer Helmut Weinschrott. Die Finanzierung der Tätigkeit sei auch im neuen Jahr gesichert und man erhoffe sich nur das Beste.
2024 war für uns, wenn man es in Gruppen sieht, ein sehr gutes Jahr. Wir haben es gut überstanden, insbesondere da wir die Unterstützung der rumänischen Regierung, der deutschen Regierung hatten über die Subventionen, die wir bekommen haben. Also war die finanzielle Lage eine gute Lage für das Jahr 2025. Die Anträge sind gestellt, die Zusagen sind schon, dass es uns so weitergeht. Was wir 2024, wo ich auch einen Aufruf starten möchte, wir haben nicht genügend Personen im Altenheim aufnehmen können. Anträge haben wir viele, aber alle mit der Bemerkung, ich komme dann, wenn ich nicht mehr kann. Ich möchte darauf hinweisen, dass in dem Moment, wo sie nicht mehr können, nicht unbedingt bei uns die Möglichkeit besteht, dass wir Demenzkranke, Alzheimerkranke aufnehmen können. Wir möchten aber trotzdem Sie ersuchen, kommen Sie zu uns. Wir haben eine gute Pflege, wir haben eine gute Versorgung. Sie haben alle Sorgen des Alltags los. Sie leben, wie man schon sagt, Gott in Frankreich. Das Jahr 25 hoffen wir, dass wir die Häuser wieder voll bekommen, da ja auch noch ein bisschen Angst vor Pandemie und solchen Krankheiten besteht und dass wir es auch so mindestens so gut wie dieses Jahr überstehen können. Was ich zum Schluss wünschen möchte, allen Heimbewohnern, sowohl in Bachowach, Billet, Großer Nikolaus, St. Anna und Temeswar, wie auch unserem ganzen Team, einen guten Rutsch ins neue Jahr und die beste Gesundheit.
Der Verein für internationale Kooperation Banatia des Deutschen Regionalforums Banat und die Stefan-Jäger-Stiftung in Temeswar wünschen sich ein stabiles neues Jahr 2025. Die Stiftung fördert die Jugendlichen durch Stipendien, der Verein fördert den Mittelstand mit günstigen Krediten und guten Rat, damit dieser seinen Beitrag zum Wohlstand der Gesellschaft leistet, so der Geschäftsführer Benjamin Neurohr.
Ein weiteres Jahr ist vergangen und es war wieder ein bewegtes Jahr. In der Landwirtschaft hat sich die Lage etwas entspannt, aber dafür sind die Aussichten in der verarbeitenden Industrie etwas trüber geworden. Der Mittelstand hat auch 2024 seinen Beitrag zum Wohlstand der Gesellschaft geleistet und das trotz gestiegenem staatlich verordnetem bürokratischem Aufwand. Was die deutsche Gemeinschaft in Banat betrifft, haben wir es auch 2024 geschafft, trotz fallender Mitgliederzahlen das Funktionieren unserer Institutionen aufrecht zu erhalten, dank beherztem Einsatz aller Beteiligten. Zu diesen Institutionen gehört auch der Banater Verein für internationale Kooperation, Banatia, sowie die Stefan-Jäger-Stiftung. Im Jahr 2024 hat die Banatia dem Mittelstand mit 18 Krediten mit günstigen Zinsen geholfen. Die Nutznießer waren Landwirte, Selbstständige, kleine und mittelständische Unternehmer. Das Jahr 2025 wird mit Sicherheit wieder ein bewegtes Jahr, in dem Sie vielleicht wichtige Entscheidungen treffen müssen. Deshalb möchte ich Ihnen ein Werkzeug ans Herz legen, das in der Wirtschaft oft verwendet wird, um in komplexer Sachlage die richtige Entscheidung zu treffen. Bei der sogenannten SWOT-Analyse wird der aktuelle Zustand erörtert, das heißt die eigenen Stärken und Schwächen, das, was man bisher geschafft hat und das, was man leider nicht geschafft hat, und wird den Ideen über die Zukunft gegenübergestellt, das heißt den Chancen, aber auch den Risiken. Denn wenn man nicht weiß, wo man sich befindet, ist es schwer zu entscheiden, wohin man gehen will. Übrigens, die SWOT-Analyse ist auch ein gutes Instrument für andere Bereiche des Lebens. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein sicheres Jahr 2025, sowie viel Gesundheit und viel Entscheidungskraft für Ihre private und wirtschaftliche Zukunft.
Die Westregion Rumäniens bleibt weiterhin ein interessanter Investitionsstandort für deutsche Unternehmer, auch wenn sich Zeichen einer neuen Wirtschaftskrise spürbar machen, sagt der Vorsitzende des deutschsprachigen Wirtschaftsclubs DWC Banat, Peter Hochmuth. Die eher düsteren Aussichten werden von der positiven Meldung gedämpft, dass Rumänien mit dem 1. Januar 2025 volles Schengen-Mitglied geworden ist.
Das ist eine der wenigen positiven Nachrichten, die uns jetzt gerade die letzten Tage noch erreicht hat in diesem Jahr. Das ist natürlich schon ein großer Schritt nach vorne. Ich meine, wir hatten ja Flugschengen schon seit einigen Monaten, das uns eher privat oder bei Geschäftsreisen geholfen hat. Aber das große Problem waren ja die Landesgrenzen und die langen Wartezeiten, die die LKWs beim Export und Import hatten. Und diese Kostenbelastung, diese zeitliche Belastung wird jetzt hoffentlich wegfallen. Und das ist natürlich schon ein großer Schritt nach vorne, auch für die Unternehmen, dass diese Kostenbelastung wegfällt. Wenn man eben von dem kleinen Vorteil der Grenzöffnung der endgültigen absieht, diese Tendenzen aus dem jetzigen Jahr 2024 werden sie natürlich in 2025 fortsetzen. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist immer noch im vollen Gange. Hier in der Nachbarschaft, der Krieg in Gaza ist auch im vollen Gange. Und diese politischen Instabilitäten haben natürlich Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage im Allgemeinen. Dann kommen noch dazu die hausgemachten Probleme, die besonders die europäische oder sehr speziell die deutsche Automobilindustrie plagen. Das hat natürlich, wie wir sehen, dann auch einen großen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage und dann eben speziell auch auf unsere Unternehmen hier, von denen ja eine große Mehrheit direkt von der Automobilindustrie in Deutschland oder in Europa abhängt. Was dann noch dazugekommen ist, ist hier die innenpolitische Lage nach der Präsidentenwahl, nach der ersten Runde. Und dadurch, dass ein seltsamer Kandidat aufgetaucht ist, der sehr antieuropäisch, sehr gegen die Wirtschaft ist. Die Wahlverschiebung hat ja keine Probleme gelöst. Jetzt werden wir sehen, wie sich die demokratischen, die prowestlichen Parteien hier zusammenraufen, wie die endgültige Präsidentenwahl ausgehen wird und ob sich dann das Land eben stabilisiert. Und nicht nur stabilisiert auf dem bisherigen Niveau, es ist wirklich endlich notwendig, dass Reformen hier im Lande, strenge, starke Reformen durchgeführt werden. Ich wünsche uns, dass Sie optimistisch bleiben und positiv denken, das müssen wir tun, das auch wenn es nicht einfach ist. Denn wenn wir aufgeben und in den Zweifel versinken, dann werden wir sicher nicht weiterkommen. Also Kopf hoch, wir werden es schon schaffen.
Die Probleme der deutschen Autoindustrie beeinträchtigen auch die in Westrumänien ansässige Autozuliefererindustrie. Vervollständigt wird das schlechte Bild von der Herabstufung Rumäniens durch die internationalen Ratingagenturen sowie von der innenpolitischen instabilen Lage vor Ort, meint der Vorsitzende des deutsch-rumänischen Wirtschaftsvereins DRW Arad Waldemar Steimer. Auch er bleibt aber optimistisch und stuft die Aufhebung der Grenzkontrollen für den Personen- und Warentransport an den Landstraßen zu Bulgarien, aber vor allem zu Ungarn Richtung Westen, als positiv ein.
Ob das interessant ist für uns hier im Westen von Rumänien? Natürlich. Wir haben viele Transportfirmen hier angesiedelt. Die müssen natürlich nicht mehr stundenlang an der Grenze stehen, um Ausweiskontrollen durchzuführen. Und die können natürlich viel schneller von A nach B kommen. Also es ist mit Sicherheit erstens mal aus unserer Sicht her für die Wirtschaft natürlich erfolgreich. Man hat es auch gesehen, im Flugverkehr sind wir ja seit längerer Zeit schon Schengen-Mitglied. Und da fallen natürlich auch die Wartezeiten weg, Passkontrollen und so weiter. Man fliegt jetzt von München nach Temeswar, wie wenn man von München nach Berlin fliegt und umgekehrt genauso. Also ist schon toll. Das ist schon eine Sache, die wirklich angenehm ist. Wir sind ja hier in der Gegend von Arad oder überhaupt im ganzen Westen von Rumänien sehr stark abhängig von der Automobilzulieferindustrie. Und wir hatten ein ziemlich, ich sage jetzt mal, auch interessantes, aber turbulentes Jahr. Viele wissen ja, in Deutschland gab es eine Elektrohysterie mit Elektrofahrzeugen. Ab 2035 sollen keine Brennstofffahrzeuge mehr produziert werden. Subventionen wurden wieder zurückgerufen für die Elektrofahrzeuge. Und das hat sich natürlich auch auf Rumänien entsprechend ausgewirkt. Insbesondere hier auf unsere Gegend, auf die Arader Gegend, wo wir ganz stark abhängig sind von den Autozulieferern. Es ist ja so, Rumänien wurde von Fitch, das ist eine Ratingagentur, von sicher auf unsicher heruntergestuft. Das wird uns sicherlich nicht gut kommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben ja hier ein europäisches Skandal ausgelöst mit der Präsidentschaftswahl hier in Rumänien. Für uns als Wirtschaft ist es nicht gut. Klar und deutlich. Wir haben uns hier in Rumänien gut gefühlt. Wir fühlen uns auch noch weiterhin gut, aber es gibt schon die ein oder anderen Zweifel, ob Rumänien noch interessant ist oder ob Rumänien überhaupt noch tragbar ist. Wir haben schon viele Krisen hier hinter uns gebracht, von Wirtschaftskrisen, von Corona, Covid. Ich denke, dass wir auch diese Krise hinter uns bringen werden und ich wünsche von allen Herzen all unseren Mitgliedern und auch allen Menschen hier Gesundheit. Das ist das Wichtigste.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist hiermit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle. Unsere Morgensendung mit einer Dauer von fast einer halben Stunde ist um 7 Uhr UTC zu empfangen auf der Frequenz 11.620 kHz. Am Nachmittag bringen wir die erste Stundensendung des Tages ab 15 Uhr UTC auf 15.250 kHz. Unsere letzte Sendung des Tages, die ebenfalls eine knappe Stunde dauert, können Sie um 19 Uhr UTC auf 7.235 kHz hören. In digitalen Streaming-Formaten sind wir auch über Links auf unserer Internetseite www.rri.ro sowie auf üblichen Plattformen zu hören. Aufnahmen der Sendungen stellen wir ebenfalls ins Internet ein. Sie sind abrufbar beim Anbieter SoundCloud. Die Sendungen von Radio Rumänien International empfangen Sie auch über den Satelliten Eutelsat 16A, 16 Grad Ost, senkrechte Polarisierung, auf der Frequenz 11.512 MHz, Symbolrate 29.950, Standard DVB S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.